Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Waren es drei? Warte mal, ich muss nochmal nachzählen. Eins, zwei, nee doch, drei, oder?
Die drei Fragen waren es, glaube ich. Dann sage ich frohe Weihnachten. Ich denke, wir sehen uns vorher nicht wieder.
Die Bundeskanzlerin ist natürlich auch dabei gewesen auf dem EU-Gipfel in Brüssel heute. Zwei große Themen sind besprochen worden, die Reform des Euro-Rettungsschirms und die Asylpolitik. Der Brexit, da wurde nicht mehr groß drüber gesprochen, ist aber natürlich weiter Thema und zwar sehr konkret. Zum Beispiel für Silke Jäger. Die arbeitet nämlich als freie Journalistin in London und egal wie das jetzt ausgeht, ob No Deal Austritt oder nicht, Silkes Entscheidung steht schon fest.
Ja, also wir haben beschlossen, dass wir das nicht in diesem Land erleben wollen.
Silke wird Großbritannien also verlassen mit ihrer Familie und warum sie sich nun dafür entschieden hat, das wird sie euch erklären im frischen Podcast vom Update am Freitag, dem 13. Dezember. Was ihr euch jetzt schon mal merken dürft, alle Augen auf den Nachthimmel an diesem Sonntag. Da kommt nämlich der Komet 46P Wirtanen an unserer Erde vorbei. Und das ist schon, ja, ein kleines spektakuläres Ereignis.
Das Deutlichste, woran er sich von den Sternen unterscheidet, ist, dass das mehr so eine flächige kleine Erscheinung ist, wie so ein kleiner milchiger Fleck und nicht wie ein einzelner kleiner leuchtender Punkt, so wie die meisten Sterne oder Planeten aussehen.
Das ist Michael Büker, der ist Astrophysiker und der wird euch noch sagen, wo ihr den Wirtanen am besten sehen könnt. Ort und Zeit in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
In Australien hat es in einem großen Strafprozess ein Urteil gegeben, aber zu lesen oder zu hören ist so gut wie nichts darüber. Auch außerhalb von Australien ist nur wenig darüber zu erfahren, obwohl es kein geheimer Prozess ist, der da stattgefunden hat. Wie kann das sein? Das haben wir uns gefragt und uns dahinter geklemmt. Der Deutschlandfunk und die Kollegen aus den Nachrichten haben das gemacht. Ronald Menn, was ist das für eine Nummer in Australien?
Also es geht um Missbrauch in der katholischen Kirche. Schon seit einigen Monaten wird gegen den ehemaligen Erzbischof von Melbourne, George Pell, verhandelt. Er ist der Ranghöchste, gegen den bisher ermittelt wird in der katholischen Kirche. Er galt als die Nummer drei im Vatikan und jetzt ist anscheinend, du hast es gesagt, das Urteil gegen ihn gefallen. Anscheinend, sage ich deshalb, weil es keine offizielle Bestätigung gibt, weder vom Gericht noch von den Medien vor Ort, die diesen Prozess begleiten, weil er eben ja, du hast es gesagt, nicht geheim ist. Aber ein Online-Blog der italienischen Zeitung La Stampa berichtet im Detail über das Urteil und demnach wurde Pell in allen fünf Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Gewalt gegen Minderjährige. Das Strafmaß, das soll im Februar verkündet werden, es drohen bis zu 25 Jahre Haft. Er selbst hat von Anfang an seine Unschuld beteuert.
Na gut, aber nochmal zurückkommend auf den Punkt, das ist jetzt kein geheimer Prozess. Warum liest man denn so wenig darüber? Ich meine, es geht da um einen wirklich wichtigen hohen Kirchenvertreter.
Weil es eine Verfügung des Gerichts in Melbourne gibt, vor dem dieser Fall verhandelt wird. Gleich zu Beginn hatte die Richterin jede Berichterstattung verboten. Diese Verfügung geht sogar so weit, dass es den Medien verboten ist, darüber zu berichten, dass es ihnen verboten ist, darüber zu berichten. Oh Gott. Und dieses Verbot, das gilt für alle Medien, die von Australien aus zugänglich sind. Und deshalb findet man auch online kaum etwas. Diese Nachrichtensperre, die gilt auch nach dem Urteil, weil auf Pell noch weitere Prozesse zukommen, weil die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn in mehrere Verfahren aufgeteilt wurden.
Ja, aber ich meine, das ist schon eine krasse Nachrichtensperre. Wie begründet das Gericht das denn?
Die begründet das die Richterin damit, dass die Geschworenen nicht beeinflusst werden sollen, also damit es eine unabhängige oder möglichst unabhängige Entscheidung gibt. Das ist in Australien auch gar nichts Ungewöhnliches. Solche Verfügungen gegen Berichterstattung, die gibt es dort immer wieder. Woanders ist das eher unüblich. In den USA zum Beispiel, da werden die Geschworenen isoliert, also abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Da läuft es sozusagen genau andersrum.
Das scheint mir ehrlich gesagt auch ein bisschen sinnvoll, als der Weltpresse jetzt den Mund zu verbieten.
Was ja auch nicht klappt in Zeiten von Internet und Smartphones. Und wir reden ja jetzt auch zum Beispiel darüber. Aber selbst in Australien versuchen die Medien diesen Prozess ja nicht ganz zu verschweigen. Die testen aus, wie weit sie so gehen können. Der Daily Telegraph aus Sydney zum Beispiel, der schreibt, es gab ein Verbrechen, die Person ist schuldig, aber man darf nichts darüber sagen. Und die Herald Sun, die erschien mit einer ganz schwarzen Titelseite und dem großen Schriftzug zensiert und den gleichen Infos wie der Telegraph. Und wenn man noch ein bisschen weiter sucht, vor allem auch in den sozialen Medien und in den Blogs, dann findet man schnell raus, um wen es geht. Außerhalb von Australien, da halten sich viele, zumindest noch, muss man sagen, an die Nachrichtensperre. Aber die Washington Post zum Beispiel, die hat schon gestern einen Artikel online gestellt. Die Süddeutsche Zeitung bei uns hat einen kleinen Beitrag im Netz mit dem Hinweis, dass es in der gedruckten Ausgabe mehr Infos gibt. Und am weitesten nach vorn hat sich in Deutschland katholisch.de getraut, das Online-Portal der katholischen Kirche, mit einem großen, sehr kritischen Online-Artikel.
Und wie kommt es jetzt, dass wir über diesen Fall sprechen, hier in Deutschlandfunk Nova?
Ja, also wir haben hier lange überlegt, auch die Kollegen vom Deutschlandfunk. Wir haben diskutiert, abgewogen, wir haben das auch rechtlich prüfen lassen und uns letztlich dafür entschieden, uns über dieses Verbot hinwegzusetzen, weil wir finden, dass das tatsächlich ein wichtiges Thema ist und auch bedeutsam hier für uns in Deutschland, denn der Missbrauch durch Priester ist ja auch hier ein Thema. Es gibt viele Opfer, die Aufarbeitung läuft. Und wenn wir uns jetzt von Australien sagen lassen, worüber wir zu berichten haben und worüber nicht, dann würde das ja irgendwann möglicherweise Schule machen. Wir könnten über viele Dinge in anderen Ländern vielleicht dann bald gar nicht mehr berichten. Und wir finden, ein unabhängiges Urteil, das sollte man vielleicht auf andere Weise sicherstellen, aber nicht durch eine Nachrichtensperre.
Der australische Missbrauchsfall, über den so wenig berichtet wird, bei uns habt ihr mehr darüber erfahren. Die Infos habt ihr dazu bekommen von Ronald Mann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sollen leichter Geld zurückbekommen. Das plant der Bundesrat. Heute hat er sich damit befasst, wenn die Bahn zu spät kommt oder es mal wieder Stress gegeben hat wegen eines Flugs, dann sollen wir Kunden nicht mehr mit einem bürokratischen Monster konfrontiert werden, sondern eben schnell und unkompliziert an die Kohle kommen. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Warum kümmert sich der Bundesrat aktuell überhaupt darum?
Also Passagiere können einen Flug oder eine Zugreise mittlerweile ganz entspannt per App buchen oder online. Aber wenn was schief geht, ein Flug ausfällt, ein Zug sich massiv verspätet, dann zwingen die Unternehmen den Kunden wirklich komplizierteste Formulare teilweise auf, die dann auch noch schriftlich beackern sollen und nicht irgendwie das mal online machen können. Aus Sicht des Bundesrates kommt das einem, Zitat, verwaltungstechnischen Abwehrreflex gleich. Übersetzt heißt das für mich nicht besonders kundenfreundlich, Eher so in Richtung Stein in den Weg legen.
Würde ich jetzt genauso interpretieren wie du. Wie soll das denn dann leichter oder besser funktionieren?
Also Ziel ist, dass es ein simples und vor allen Dingen automatisches Entschädigungsverfahren geben soll, zu dem die Unternehmen verpflichtet werden. Der Bundesrat sagt, naja, ich meine, jede Airline hat alle relevanten Kundendaten vorliegen aufgrund der Buchung, also Name, Geburtsdatum, Kontoverbindung, Adresse, was man auch immer braucht. Und die können die doch genauso gut im Entschädigungsfall auch nutzen, diese Daten, wenn die schon vorliegen. Der Bundesrat hat das jetzt an die Bundesregierung weitergeleitet und die muss das dann final entscheiden. Das Thema beschäftigt aber eben nicht nur den Bundesrat, auch das EU-Parlament hat sich im November genau mit solchen Themen beschäftigt.
Ja, okay. Und wie sehen die EU-Abgeordneten das?
Auch die sagen, eigentlich muss sich da noch was an der Rechtslage für die Reisenden verbessern. Bahnkunden sollen zum Beispiel in Zukunft höhere Entschädigungen bei Verspätungen bekommen, damit sich das ja nicht unbedingt lohnt, aber zumindest mal der Schaden abgefedert ist.
Wie ist das denn in Deutschland bisher geregelt?
Also bei der Bahn, da gibt es diverse Ansprüche. Kommst du zum Beispiel 60 Minuten später an als geplant, dann hast du einen Anspruch auf 25% der Erstattung. Bei mehr als 120 Minuten Verspätung sind es schon 50% des Ticketpreises. Bei Flugreisen, da wird mit Pauschalbeträgen entschädigt. Maximal sind es bis zu 600 Euro.
Dann lass uns mal konkret werden. Mhm. Also, was kann ich machen, wenn es zur Verspätung kommt?
Also, du hast im Grunde drei Möglichkeiten. Mhm. Entweder du arbeitest dich selbst durch diesen Papierkram, durch diesen Bürokratiedschungel, oder du kannst dich an die SÖP wenden oder SÖP, das ist die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Die helfen dir kostenlos, da kannst du deinen Fall vortragen und die sagen, ja, das kennen wir an, da ist dir ein Schaden entstanden. Mhm. Wir setzen uns mit Bahn oder Airline in Verbindung und regeln das. Oder du wendest dich an einen kommerziellen Anbieter, die nehmen so in der Regel 20-30% der Schadenssumme, wenn sie dich als Fall annehmen, kümmern sich dann um alles. Du kriegst dann halt weniger Geld, weil klar, die wollen halt damit was verdienen.
Wie oft ist es denn in diesem Jahr zu Verspätungen gekommen eigentlich?
In diesem Jahr relativ oft. Also die SÖP, diese Schlichtungsstelle, erwartet mehr als 32.000 Fälle. überwiegende Mehrheit ist im Flugverkehr entstanden. Letztes Jahr haben sich 15.000 Passagiere an die Schlichtungsstelle gewandt. Also schon ein extremer Anstieg innerhalb eines Jahres.
Warum ist das so? Warum sind die Zahlen so angestiegen?
Es gibt unterschiedliche Gründe aus Sicht der SÖB. Also zum einen sind sie bekannter geworden. Man weiß mittlerweile als Kunde, dass man sich dahin wenden kann. Das spricht aus ihrer Sicht dafür. Und es gab gerade im Flugverkehr in diesem Jahr diverse Streiks. Ryanair war ja beispielsweise betroffen. Aber auch im Sommer hat die Flugsicherung in Frankreich gestreikt. Klingt im ersten Moment so, als müsste mich das nicht unbedingt als deutschen Kunden jucken. Aber wenn mein Flieger eben nach Mallorca beispielsweise geht, muss der über Frankreich fliegen. Da ist es zu Verspätungen gekommen und sowas schlägt sich dann natürlich auch in solchen Statistiken nieder.
Wir sollen also leichter unser Geld zurückbekommen. Das plant der Bundesrat. Heute hat er sich damit befasst. Die Details habt ihr bekommen von unserem Reporter Martin Schütz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Sonntag ist die allerbeste Zeit, dann könnt ihr die nämlich auch sehen. Kurz vor Weihnachten, so ein Zufall, ist nämlich ein Komet im Anflug. Michael, wie heißt der nochmal?
46P Wirtanen heißt der Komet.
Also am Sonntag ist der Wirtanen dann nur noch 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Klingt viel, ist es aber wohl nicht. Wir haben euch diesen Kometen vorigen Samstag schon mal vorgestellt und jetzt wollen wir gerne wissen, wie können wir den denn eigentlich am besten sehen? Und das gucken wir uns an zusammen mit Michael Büker, der ist Astrophysiker. Michael, also Sonntag, der beste Tag, nur noch 11 Millionen Kilometer entfernt. Mhm. Wie nah kommen denn sonst so Kometen?
Na, ansonsten sind die tatsächlich spürbar weiter weg. Die meisten Vorbeiflüge von Kometen, wenn sie denn mal im inneren Sonnensystem sind, das passiert einigermaßen selten, sind dann eher so in der Größenordnung von 100 bis 200 Millionen Kilometern. Das heißt, mit 11 Millionen Kilometer jetzt ist das schon ein naher Besuch.
Relativ nah, genau. Wenn ich nach oben gucke und das gerne sehen möchte, wie würde ich den denn überhaupt erkennen? Also im Vergleich zu anderen Sternen, da tummelt sich ja noch einiges da oben.
Genau, also man muss auf jeden Fall in der Gegend sein, die ausreichend dunkel ist und gute Sicht nach Süden haben. Wer in der Stadt wohnt, der ist am besten beraten, an den südlichen Stadtrand zu fahren, wo sich dann das Umland erstreckt, in dem nicht so viel Lichtverschmutzung unterwegs ist. Und dann ist es das Beste, wenn man sich im Internet vorher kurz eine Karte anschaut, eine Sternkarte, und dann einfach die paar Sternbilder raussucht, die man kennt und sich versucht, anhand derer zu orientieren. Der Komet ist selber im Sternbild Stier zu sehen. Und das Deutlichste, woran er sich von den Sternen unterscheidet, ist, dass das mehr so eine flächige kleine Erscheinung ist, wie so ein kleiner milchiger Fleck und nicht wie ein einzelner kleiner leuchtender Punkt, so wie die meisten Sterne oder Planeten aussehen.
Warum ist der so milchig?
Der ist milchig, weil es ein ziemlich ausgedehntes Objekt ist. Wir sehen eigentlich nämlich nicht den Kometen selber, dafür ist er viel zu klein mit seinen 500 Metern. Wir sehen eine Wolke von Gas und Staub, die aus diesem Kometen sozusagen herausgeschleudert wird, nämlich von der Strahlung und der Wärme der Sonne. Und diese Wolke wird angeleuchtet und diese Staubwolke sehen wir am Himmel eben als leicht ausgedehntes Objekt.
Also Süden habe ich mir jetzt gemerkt, am besten ein Örtchen, wo nicht so viel Licht ansonsten ist von der Stadt oder so. Mhm. Und um wie viel Uhr am besten gucke ich hoch?
Man sieht ihn ungefähr von Einbruch der Dunkelheit bis in die frühen Morgenstunden. Die besten Chancen hat man ungefähr zwischen 22 und 23 Uhr. Man sollte aber auch, wenn man das hat, ein Fernglas mitnehmen, denn nur mit dem bloßen Auge müsste man schon größeres Glück oder eine sehr, sehr dunkle Umgebung haben. Mit einem Fernglas ist es dann aber, wenn man weiß, in welche Richtung man schauen muss, einigermaßen einfach, den auch zu sehen.
Okay, jetzt hast du uns natürlich schon so viele Infos geliefert. Ich würde trotzdem gerne noch von dir wissen, Michael, wenn ich dann auf einer Party rumstehe, ne, entweder vor oder nach Kometenbesichtigung, womit könnte ich denn noch ein bisschen angeben?
Man könnte zum Beispiel sagen, dass der Komet jetzt zwar gerade an der Erde vorbeifliegt, aber die meiste Zeit draußen außerhalb der Umlaufbahn von Mars und Jupiter verbringt. Also uns sozusagen als einen Besucher aus dem äußeren Sonnensystem hier jetzt mal besucht.
Also alle Augen bitte auf in Richtung Nachthimmel und zwar am 16. Dezember, das ist der Sonntag, denn dann wird 46P Wirtanen an der Erde vorbeidüsen. Was an dem Kometen so wunderschön ist, wann, wie und wo ihr ihn am besten sehen könnt, das hat euch der Astrophysiker Michael Büker erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht ist es am schlauesten, sich auf das Schlimmste gefasst zu machen, wenn man noch nicht genau weiß, wie es am Ende ausgehen wird. Silke Jäger ist Journalistin in London und sie gehört damit zu den 3 Millionen EU-Bürgern, die in Großbritannien leben und arbeiten. Und da ja nach der verschobenen Abstimmung im englischen Parlament über den Brexit-Deal nach wie vor überhaupt nicht klar ist, wie am Ende der Austritt von Großbritannien dann geregelt wird, stellt sich Silke Jäger erstmal auf die krasseste Situation ein, heißt das No-Deal-Szenario, also ein Austritt ohne Abkommen. Silke, was würde das denn bedeuten für dich und deine Familie?
Ja, also wir haben beschlossen, dass wir das nicht in diesem Land erleben wollen. Und deshalb haben wir, als wir verstanden haben, dass es im Parlament keine Mehrheit wahrscheinlich geben wird für den Brexit-Vertrag, das haben wir ungefähr im Sommer verstanden, haben wir angefangen zu überlegen, was wir machen können. Und wir haben unseren Mietvertrag, als der verlängert werden musste, also eben so verlängert, dass wir solche Zwischenklauseln haben, an denen wir eben auch den Vertrag vorzeitig aufkündigen können. Wir haben einen Umzugswagen bestellt für Februar und Zugtickets gekauft.
Wirklich alles vorbereitet, um dann eben sagen zu können, okay, das war's, wir gehen wieder zurück nach Deutschland.
Ja, also wir haben jetzt in der letzten Zeit natürlich dann nochmal mehr Vorbereitungen getroffen, also was jetzt Arbeitssituation und so weiter angeht. Und wir werden jetzt über Weihnachten nach Deutschland fahren und gucken wegen Wohnungen.
Hättet ihr nicht die Option, auch noch das Recht zu bekommen, dass ihr eben länger bleiben könntet? Die Möglichkeit besteht ja, ne?
Ja, es kommt ja, es klopft ja keiner an die Tür und schmeißt uns raus. Das passiert nicht. Aber es ist halt eben so, dass im Moment es völlig unklar ist, wie die Rechte für die EU-Bürger nach dem Brexit aussehen werden. Also wenn der Brexit-Vertrag noch durch das Parlament durchgeht, dann gibt es Regelungen. Und ich habe letzte Woche zum ersten Mal von Theresa May gehört, dass sie versuchen will, auch bei einem No-Deal diese Regelungen, die da drin stehen, auch weiterhin zuzusichern.
Die Regelung wäre zum Beispiel, oder ich glaube, das ist so ein Passus, ne, dass wer bis 2020 schon mindestens seit 5 Jahren in Großbritannien lebt oder arbeitet, der kann im Endeffekt das nochmal verlängern oder einen Antrag auf Verlängerung stellen, ne?
Genau, es gibt dieses Settled Status Programm. Das ist ein Online-Bewerbungsverfahren, in dem man sich dann in ein Register einträgt für EU-Bürger. Und das ist aber noch nicht ganz fertig. Das ist das eine. Es ist noch nicht ganz klar, was passiert, wenn 3 Millionen Menschen sich jetzt im März versuchen, da gleichzeitig einzutragen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es gleichzeitig Gesetze gibt, die zum Beispiel Vermieter dazu verpflichten, nicht Wohnungen an Menschen zu vermieten, deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist. Mhm. Und wir wissen im Moment nicht, was mit unserem Aufenthaltsstatus ist nach dem No-Deal-Brexit. Das ist im Moment nicht klar.
Wie ist das denn in deinem Umfeld? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Also bereiten sich da auch andere Menschen darauf vor, so wie ihr das macht, einfach dann zu sagen, okay, wir buchen Zugtickets, ja, one way, und wir haben eigentlich alles geregelt, sitzen auf gepackten Koffern, Kästen, und wir werden dann wieder zurückgehen. Oder seid ihr da so in eurem Umfeld die Einzigen und die anderen spielen vielleicht so ein bisschen auf Risiko?
Also die Leute, die ich persönlich kenne, die sind eher gelassener als wir. Das muss ich sagen, wir sind schon jetzt vorsichtig, aber wir sind auch nicht die Vorsichtigsten. Es sind viele Menschen, die schon viel früher gegangen sind, einfach wegen der Unsicherheit. Also da gibt es viele Geschichten von Menschen, die das Land verlassen haben, EU-Bürgern, die lange auch schon hier waren und die einfach das Land verlassen haben, weil sie sich auch rausgeekelt fühlen hier.
Hast du denn das Gefühl generell, dass sich der Umgang vielleicht auch verändert hat gegenüber den Ausländern in Großbritannien?
Also persönlich habe ich das jetzt nicht erlebt. Wir wohnen in einem Stadtteil, der sehr EU-freundlich ist. Wir haben hier überwiegend für Remain gestimmt. Aber ich habe eine gute Bekannte, die ist Holländerin, und die hat mir schon einige Geschichten erzählt, als sie sich vorher vor dem Referendum hier sehr, sehr wohl gefühlt hat, zu Hause gefühlt hat. Die lebt hier schon seit 13 Jahren, aber dass sich mit dem Referendum ganz viel für sie verändert hat und sie sich jetzt wirklich sehr oft abgelehnt fühlt oder halt unfreundlich behandelt wird. Und es ist halt eben auch so, dass aus der Zeit, als Theresa May Innenministerin war, sie hat halt viele Gesetze in Gang gesetzt, die letztlich den Ausländern schon schwerer machen.
Silke Jäger ist Journalistin, schreibt unter anderem für Krautreporter, lebt in London und wird, wie wir gerade erfahren haben, aufgrund der ungeklärten Brexit-Situation Großbritannien verlassen und zurückkehren nach Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nein, 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 nicht Heißluft merken, nicht Heißluft merken. Das ist ganz, ganz falsch. Heißluft, Heißluft. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mir jetzt ausgerechnet das merke. Vielleicht, weil es kalt wird oder so. Heißzeit, das ist das richtige Wort. Heißzeit ist nämlich das Wort des Jahres, wird seit Jahrzehnten gekürt, dieses Wort des Jahres von der Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Man kann selbst Vorschläge machen, die checken aber auch Zeitungen, gucken online und so, ja, welche Wörter verwendet werden. Und rumsbums, 2018 ist es die Heißzeit. Schönes Wort, so schön, dass einem doch ganz bestimmt irre viel dazu einfällt. Ja, ganze Welten, die sich da auftun, wenn man das Wort Heißzeit hört. Heißzeit, Heißzeit.
Heißzeit.
Heißzeit?
Ja.
Heißzeit, keine Ahnung.
Fällt dir dazu irgendwas ein? Nee, gar nichts.
Heißzeit, warum denn Heißzeit?
Was soll das denn sein?
Wie war unser Sommer? Heiß?
Ja, und jetzt? Nee, also eine Mischung aus Heiß und Eiszeit, aber ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll. Warme Getränke oder so etwas?
Die wollen auf warme Getränke aufmerksam machen.
Ja, also es ist kalt und dann will man vielleicht warme Getränke.
Okay, stoppen wir das freie Assoziieren mal kurz. Die Gesellschaft für deutsche Sprachen macht hier keine Werbung für Glühwein. Sie will auf den Klimawandel aufmerksam machen.
Ach so, es wird ja immer wärmer.
Genau. Wort des Jahres ist übrigens nicht das am häufigsten benutzte, sondern eines, dem A, große gesellschaftliche Relevanz beigemessen wird und B, als Wort irgendwie interessant ist. Und das ist nicht immer nur ein Wort. Irgendeine Idee, wann Je suis Charlie auf Platz 2 gelandet ist?
Das war 2015.
Es gibt Worte, Phrasen, die haben sich in unser politisches oder kulturelles Gedächtnis eingeprägt. Platz 4, 1994.
Ich habe fertig.
Ich habe fertig. Platz 3, 2007. Hashtag MeToo. Und es gibt solche, die uns irgendwie noch an ein bisschen was erinnern. Aber was war das noch gleich? 2007, Platz 10. Alles wird Knut.
Oh, das hat irgendwas mit dem Elchtest zu tun oder so.
Dem Elch namens Knut?
Ja. Dass alles irgendwie mal zu Ende kommt.
Alles wird Knut.
Ja, aber Knut ist doch tot.
Ja.
Ja, und alles wird irgendwann mal tot sein.
Hm, okay, stimmt. Aber damals, 2007, da war Knut noch ein putziges kleines Eisbärchen, das die ganze Nation Gaga gemacht hat. Und noch nicht das ausgestopfte Tier, das uns 3 Jahre später an unser aller Sterblichkeit erinnern würde. Neben Worten wie
Rindfleischetikierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
1999 Platz 10. Neben all diesen kuriosen, vergessenen Worten erzählen die Worte des Jahres auch vom Zeitgeist, von deutscher Geschichte. 1980, Platz 1, Rasterfahndung.
Also die Rasterfahndung war Ende der 70er Jahre bekannt geworden, weil man auf der Suche nach den RAF-Terroristen im sogenannten Deutschen Herbst war.
Matthias von Hellfeld ist Historiker und Macher unseres Podcasts Eine Stunde History. Er hilft mir, die Worte des Jahres in einen geschichtlichen Kontext zu setzen.
Und das war der Versuch, durch den Abgleich ganz vieler unterschiedlicher Datenbanken Menschen herauszufiltern, die nach einem bestimmten Kriterium möglicherweise Terroristen sein könnten.
Der erste Versuch von Big Data sozusagen. Matthias von Hellfeld sagt, das war damals ein heftig diskutiertes Kampfwort. Ein Jahr zuvor, 1979, auf Platz 1, konspirative Wohnung.
Konspirative Wohnung hatten die RAF-Terroristen. Da konnte man dann zur Not unterschlupfen und konspirativ tätig sein.
10 Jahre nach dem Deutschen Herbst ereigneten sich in Deutschland große Dinge. Wort des Jahres 1989, Reisefreiheit.
1989 war Fall der Mauer und die Menschen aus Ostdeutschland, da wo heute die 5 neuen Bundesländer sind, konnten zum ersten Mal in ihrem Leben, ohne irgendwelche Dokumente vorlegen zu müssen, reisen.
Logisch daran anschließend, Wort des Jahres 1990, die 9 Bundesländer.
Die DDR ist nach dem Grundgesetzartikel beigetreten. Es hat also nicht eine neue Verfassung gegeben oder neue Wahlen oder sonst irgendwas, sondern sie sind einfach beigetreten.
Ein Jahr nach dem Beitritt 1991 machte sich ein Geschmäckle breit. Wort des Jahres ist Besser-Wessi. Darin spiegelte sich das Gefühl vieler Ostdeutsche wider, die sich von den Wessis überfallen und bevormundet fühlten. Schließlich gipfelte das ein Jahr später in dem Wort Politikverdrossenheit, Wort des Jahres 1992.
Ja, das ist dann das Ergebnis sozusagen gewesen, dass man einfach sagte, das kotzt mich jetzt wirklich an.
Strukturen im Osten wurden platt gemacht und die versprochenen blühenden Landschaften ließen auf sich warten. Frust machte sich breit. 1989 bis 91. 4 Worte des Jahres, die das große Thema der ganzen Nation wiedergespiegelt haben. Ein Stück deutsche Geschichte, verknappt auf wenige Worte. Auch deswegen sind diese Listen mit den Worten des Jahres Zeitgeschichte. Egal wie skurril beispielsweise heiße Höschen 1971 oder Tiefkühlbaby 1984 anmuten.
Was sind das denn für Worte? Die kenne ich alle gar nicht.
Wenn man dann in 200 Jahren darüber sitzt und sagt, was so, und dann recherchiert man beispielsweise das Wort Hartz, Hartz IV.
Wort des Jahres 2004.
Und dann kann man herausfinden, sozusagen, was das war. und wie viele Leute davon betroffen waren. Und wenn man dann noch sagt, das ist das Wort des Jahres gewesen, dann kann man daraus tatsächlich rückschließen. Darüber haben die tatsächlich heftig diskutiert. Und das war ein Reizwort. Gut wie schlecht.
Was das Wort des Jahres über den Zeitgeist aussagt, unsere Reporterin Rebecca Entler hatte die Antwort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tablets, Laptops und schnelles WLAN im Klassenzimmer, das bleibt erstmal noch für viele ein unerfüllter Wunsch. Der Digitalpakt für die Schulen ist erstmal abgeblasen. Ronald Menn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. 5 Milliarden Euro wollte der Bund ja ab dem neuen Jahr eigentlich springen lassen fürs digitale Klassenzimmer. Wollen die Länder die Kohle nicht oder was ist da los?
Ja doch, auf das Geld vom Bund sind die schon scharf, aber sie sind nicht einverstanden damit, zu welchen Bedingungen das Geld fließen soll. Der Bund sagt nämlich, Bildung ist verfassungsrechtlich reine Ländersache. Deswegen muss das Grundgesetz geändert werden. Erst dann gibt's das Geld. Und da haben die Länder heute im Bundesrat durch die Bank Nein gesagt. Also nicht zum Digitalpakt, sondern zur Grundgesetzänderung, auf die der Bund pocht.
Wo genau liegt denn das Problem?
Also das ist diese Lockerung des Kooperationsverbots, um die es geht. Die hat der Bundestag vor gut 2 Wochen ja beschlossen. Die geht den Ländern aber zu weit. Sie befürchten nämlich, dass der Bund ihnen quasi durch die Hintertür immer mehr reinreden will. Aber noch mehr Bauchschmerzen macht ihnen etwas anderes. Diese Änderung, die bezieht sich ja nicht nur auf die Digitalisierung der Schulen, sondern es geht allgemein darum, dass der Bund den Ländern helfen darf, zum Beispiel beim Bau von Wohnungen. Und hier liegt der Knackpunkt in der Finanzierung. Beim Digitalpakt ist das so geregelt, dass die Länder 10% der Kosten übernehmen, wenn jetzt zum Beispiel neue Laptops angeschafft werden. Der Bund übernimmt den Rest, 90%. Jetzt gibt es aber einen kleinen Zusatz, was die anderen Projekte angeht. In der Fassung, die der Bundestag beschlossen hat, da steht nämlich, dass das Geld vom Bund für andere Projekte nur fließt, wenn das Land den gleichen Anteil dazu gibt.
Also keine Kostenaufteilung 90-10, sondern 50-50 dann, ne?
Genau. Und das hat die Länder so richtig auf die Palme gebracht. Die sagen, hey, das wurde reingemogelt, darüber wurde mit uns überhaupt nicht gesprochen. Die fühlen sich also quasi ausgetrickst und sie finden diese Aufteilung auch überhaupt nicht fair. Die Befürchtung ist nämlich, dass ärmere Länder, wie zum Beispiel das Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern, ihren Anteil, diese 50% überhaupt nicht aufbringen können und dann leer ausgehen, also überhaupt nichts vom Kuchen abbekommen. Reiche Länder dagegen, die könnten das dann eher stemmen und am Ende würde so die Kluft zwischen Arm und Reich nur noch größer werden.
Ja. Wieso will denn der Bund so eine Regelung?
Naja, der will auf diese Weise sicherstellen, dass das Geld, das er gibt, auch tatsächlich genau dafür verwendet wird, wofür es gedacht ist, also zum Beispiel eben neue Wohnungen. Und das soll verhindern, dass sich die Länder die Kohle einfach so abgreifen, um damit zum Beispiel Haushaltslöcher zu stopfen.
Okay, aber hätte man das nicht anders regeln, anders machen können?
Ja, da gibt es viele, die das sagen. Und dass es auch anders geht, dafür ist das neue Kita-Gesetz zum Beispiel das beste Beispiel. Auch da geht es um Geld, das der Bund den Ländern gibt, für mehr Erzieher zum Beispiel. Und da hat man es ganz simpel gemacht, ohne Grundgesetzänderung. Die Länder bekommen nämlich einfach etwas mehr von der Umsatzsteuer ab. Dafür war zwar ein bisschen Papierkram nötig. Das Familienministerium musste mit jedem Land einen Vertrag machen. Darin ist dann festgelegt, wofür das Geld ist, damit es dann auch wirklich bei den Kitas landet. Aber das hat geklappt. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat zugestimmt. Beides heute innerhalb eines Tages.
Das klingt dann doch unkompliziert. Beim Digitalpakt ist dagegen Warten angesagt. Wie soll es denn weitergehen jetzt in dieser Geschichte?
Ja, in diesem Jahr schon mal überhaupt nicht. Also hier heißt die nächste Station Vermittlungsausschuss. Da soll das Gesetz überarbeitet werden. Die einfachste Lösung wäre es ja, diesen umstrittenen Passus einfach zu streichen, wo es um die Finanzierung geht. Allerdings sind einige Länder generell gegen eine Grundgesetzänderung. Also da ist überhaupt nicht klar, wie jetzt eine Lösung aussehen könnte. Klar ist nur, die Zeit drängt. Deswegen soll sich der Vermittlungsausschuss auch direkt im Januar treffen. Und Ziel ist es jetzt, dass der Digitalpakt dann vielleicht vor Ostern starten kann.
Deutschland tut sich weiter schwer mit der Digitalisierung. Leider auch, was die Schulen angeht. Die Infos habt ihr bekommen von Ronald Menn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Spannendste und Interessanteste passiert ja bei uns meistens dann, wenn die Mikros mal nicht auf sind, sondern zu. Aber wir weihen euch jetzt gerne ein, denn es gibt eine wichtige Frage. Es ist eigentlich die Frage des Abends.
Absolut. Ich habe mich immer schon gefragt, ob Möwen eigentlich schmecken. Also ich meine, der Mensch isst alles und Peter Neuhaus
aus den Nachrichten auch schon, der kommt.
Möwen gibt es überall. Also ich meine, die gibt es am Meer, die gibt es am Festland, es ist völlig egal. Richtig,
gibt es wie Sand am Meer.
Und ich habe noch nie irgendwo Möwe angeboten
bekommen. Jetzt pass mal auf, Martin, weil wir eben schon drüber gesprochen haben. Ich habe jetzt wirklich mal Rezept Möwe, Möwenrezept eingegeben. Und es gibt hier wirklich ein Rezept für Möwenfrikassee. Also Zutaten, eine Möwe, nicht mehr, nicht zwei, eine Möwe, Suppengrün, Butter, Mehl, Brühe und so weiter, Becher Sahne und eventuell Speichel. Ich weiß nicht, soll man reinspucken?
Ja, dann bindet das wahrscheinlich besser.
Und ich habe auch noch gelesen, die Möwe an sich, wenn man sie denn mal isst, schmeckt recht tranig.
Habe ich auch gelesen.
Ja.
Aber da gab es auch einen Vorschlag, wie man das beheben kann. Es wird ein bisschen unappetitlich, da ist die Spucke gar nichts gegen. Nicht nur die Möwe rupfen, empfiehlt jemand auf gutefrage.net, sondern auch ihr die Haut abziehen. Natürlich, wenn sie schon getötet ist, weil es dann weniger tranig schmeckt. Soll.
Aha,
so
weil
ist
das
die
dann
Erklärung.
Alles unter der Haut
ich kann
sitzt
das nicht verifizieren. Ja. Kann nur sagen, dass Möweneier schon Richard Strauss, der Komponist, sehr köstlich fand.
Schön. Na dann.
Danke.
Ja, das war das Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir wünschen euch natürlich ein spitzenmäßiges Wochenende. 1A, weiß nicht, alles.
Allem Zip und Zap.
Erster alles, allem Zip und Zap. Und in diesem Sinne, fröhliche Ostern, ne?
Dann sage ich frohe Weihnachten. Ich denke, wir sehen uns vorher nicht wieder.
Nein, 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 nein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.